Dámy a pánové, druhý gol Česka, číslo 36, Jakub Krejčík!
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Ein bisschen Hockey geht immer den tschechischen Stadionsprecher, haben wir jetzt gehört und ich probiere es hier im Podcast mal ganz genau so. Jetzt live in Prag und mit dabei bei ein bisschen Hockey, Bernd Schwickerer.
Jetzt müsst ihr die Menge im Hintergrund vorstellen, wie die völlig ausrastet, alle mit ihren Schwickerer-Trikots.
In seinem Loft macht er sich schön gemütlich und ist in Prag. Grüße nach Tschechien, Bernd.
Grüße. Er war natürlich schon vorher schön, aber er macht sich noch schöner, das stimmt.
Ja, wie ist es? Wie war die Anreise? Wie sind die ersten Eindrücke aus Prag?
Anreise
ja,
super,
europäischen Eishockey-Hauptstadt, muss man dazu sagen.
Natürlich. Was ich, ja, ist ja nicht, haben wir das nicht letztes Jahr über Tampere erzählt? Egal. Anreise super. Was ich allen empfehlen kann, ist so am Wochenende so einen Zug zu nehmen, der von Deutschland nach Prag fährt mit den Junggesellenabschieden aus Augsburg. Die sind total entspannt, die nerven auch die Leute gar nicht, wenn sie ihre lauten Onkelsongs grölen und so. Es kommt ganz gut an, muss ich sagen.
Das ist ein bisschen gleich mal eingeschritten. Nimmt man natürlich dann mit, ne, wenn man nach Prag
Ehrlich
fährt.
Ehrlich gesagt ist eine sehr mutige tschechische Frau eingeschritten und hat sie auf Englisch beschimpft, die sollen endlich ihre Fressen halten. Und hat dann sogar wirklich Applaus vom Rest des Zuges bekommen. War sehr schön.
Ja, also das die Anfahrt und dann Prag selber, Eishockey-Begeisterung hoch, ja.
Ja, es ist wie immer in so großen Städten. Also ich war ja in diversen europäischen Städten schon, wenn da entweder Weltmeisterschaften sind oder NHL-Spiele oder sowas. Und rund um die Halle ist natürlich absolut Kirmes. Aber wenn das eine Riesenstadt ist wie Prag, die natürlich auch Zehntausende, wenn nicht wahrscheinlich sogar Hunderttausende andere Touristen und Touristinnen hat, dann merkt man das jetzt nicht an jeder Ecke, ne? Also klar, auch am Hauptbahnhof hast du dann die Plakate, die Werbeplakate und sowas. Da siehst du mal jemanden im Trikot. Aber so richtig rund geht's dann erst um die Halle.
Und ja, wie ist das Medienaufkommen aktuell? Also ich meine, die deutschen Journalisten sind ja größtenteils dann in Ostrava. Du wirst dann auch in Ostrava sein, wenn Deutschland da spielt, das Viertelfinale. Sonst eben ja in Prag jetzt das restliche Turnier mit na durchaus interessanten...
Morgen fahre ich schon nach Ostrava zum letzten Gruppenspiel.
Ja. Meine ich ja, genau. Letztes Gruppenspiel und dann zum Viertelfinale vielleicht nochmal. Aber ja, wie wird so die Weltmeisterschaft aktuell auch von den internationalen Kollegen gecovert?
Sehr viel, ehrlich gesagt, und deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Liegt vielleicht auch daran, dass Prag leichter zu erreichen ist für viele. Aber es ist schon sehr viel los. Also du hast natürlich immer diese Riesengruppe an Schweizer Kolleginnen und Kollegen und selbst aus Nordamerika sind dieses Jahr mehr Leute da als sonst. Und gewöhnlich war es ja immer so, da ist dann ein Schreiber für NHL.com und dann noch meistens dieselbe Frau, deren Namen ich leider nicht kenne, für die Agentur, also für Canadian Press. Und dieses Jahr sind aber auch so Kollegen wie Chris Johnson von The Athletic und TSN und sowas da. Also da ist schon ein bisschen mehr los, muss man sagen.
Du hast mit Chris Johnson gesprochen. Klar kann er jetzt auch so Themen rund um die NHL betreuen. Ja, die Leafs haben einen neuen Trainer mit Craig Berube. Kannst natürlich John Tavares dann dazu fragen. Aber es geht wahrscheinlich dann nicht nur darum, die NHLer in Europa zu sehen, oder? Für die Journalisten, die aus Nordamerika mit dabei sind.
Genau, die machen in der Regel auch so keine Spielberichte, sondern die machen eher so Features. Ne? Sei es, dass die einzelne Spieler... sich irgendwie angucken oder halt auch so sportpolitische Dinge, wie geht's mit Russland weiter und so, alle möglichen Sachen werden da gemacht.
Und Chris Johnson, guter Typ?
Sehr nett, total freundlich, muss man sagen, ja, echt guter Typ, ja, war auch sehr interessiert und ja, hat erzählt, dass er schon mehrmals in Deutschland war, auch bei Weltmeisterschaften und so, ja, guter Mann.
Wir haben ja jetzt gerade die Reaktion der Fans auf das tschechische Tor von Krejčík gegen Großbritannien gehört. Haben auch die Info bekommen von der IHF, dass jetzt schon 500.000 Fans die Spiele besucht haben, also sowohl in Prag als auch in Ostrava. Das kriegt man, denke ich, auch am Fernseher mit. Die Stadien echt super besucht. Natürlich hast du einerseits Tschechien, du hast die Slowakei als Co-Gastgeber, finde ich immer so ein bisschen gefühlt. Ja. Du hast die Polen, wo die Anreise nicht weit ist für die Fans. Du hast Deutschland, du hast Österreich.
Es sind doch wieder deutlich mehr deutsche Fans da als in den vergangenen Jahren. Ne? Also gerade letztes Jahr in Finnland, also beim Finale, das war ja fast unwürdig. Das spielt Deutschland zum ersten Mal seit irgendwie, was war es? 93 Jahre, ein Finale. Und lass da mal vielleicht 200 wirklich deutsche Eishockey-Fans gewesen sein. Und jetzt hast du einen richtigen Fanblock da, ne? Mit immer vierstelligen Zahlen.
Ja. Aber es ist schon so, dass Also das hast du ja jedes Jahr, es ist einfach dieses Eishockey-Fest, also sind natürlich ein paar Verrückte auch unter den Zuschauern oder ein paar mehr, würde ich jetzt mal sagen, aber das macht es ja auch ein bisschen aus. Du hast ja bei den Übertragungen da am Anfang, bevor dann die Spieler gezeigt werden, siehst du immer die Fans draußen in ihren völlig verrückten Outfits und ja dann auch in den Stadien. Und was ich bei einer Weltmeisterschaft dann schon ziemlich geil finde, es ist natürlich Rivalität da groß, aber grundsätzlich geht es glaube ich schon auch zusammen darum, diese Sportart zu feiern. Einmal im Jahr im Mai und dann kommen halt einfach ja, alle Nationen so ein bisschen zusammen.
Ja, total. Das hast du gestern gemerkt, zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel. Also das erste Spiel war ja von der Schweiz gegen Dänemark, das 8-0. Und danach hat ja Kanada Finnland gespielt. Und da waren natürlich auch schon viele tschechische Fans da, weil deren Team ja abends gegen Großbritannien gespielt hat. Und da hast du wirklich diese klassischen Szenen gesehen. Ne? Gruppen von Schweizern, teilweise in Crew-Kostümen und sowas. Und dann sind da irgendwelche Tschechen neben. Und sogar ein paar Fans aus Kanada waren da. Und da gibt es Gruppenfoto. Jeder war auf einmal eine Horde von slowakischen Fans da, wo die Slowakei ja gar nicht hier spielt. Und ja, alles Mögliche, ne? Briten gar nicht so wenige, ne? Alle in ihren Trikots. Und also gestern, sag ich ja, so nachmittags, dann kam auch die Sonne raus und alle natürlich haben Saufen ohne Ende, weil es ist ja auch nicht so teuer hier. Also Prag ist ja generell keine günstige Stadt, aber
was jetzt kosten irgendwie Bier? Die Preise.
Wenn du so an so einem Stand bist, rund um die Halle, 4 Euro. Finde ich in Ordnung, muss man sagen. Ne?
Ja, so nah am Stadion dann schon. Wahrscheinlich kriegst du in der Stadt noch ein bisschen billiger dann.
Ja, in den Kneipen ist natürlich noch billiger, aber ich finde an so einer Bude so ein 0,5 Bier 4 Euro oder ein anderes Getränk, ist ja egal, ob du Bier trinkst, das finde ich jetzt nicht überragend teuer. Und ja, wie gesagt, diese klassischen Szenen, ne, hier Gruppenfoto und dann sind da hier so Aufsteller so von dem Turnier und sowas und dann stellen sich alle drumherum und feiern zusammen. Und also du gehst, sag ich jetzt mal, wenn du über diesen großen Platz vor der Halle gehst, du gehst 30 Meter lang und du hast 50 verschiedene Trikots gesehen. Ja. Und das Geile sind natürlich diese ganzen Traditionstrikots von den Tschechen, wie viele Leute hier mit Jager und Hasek-Trikots rumlaufen oder dann kommen so Finnen mit so alten Jari-Kuri-Trikots und so. Und teilweise sind das natürlich neue Trikots, wo einfach der alte Name drauf gemacht wurde. Aber du siehst auch so richtige alte Dinger mit diesen kleinen Punkten, die eher so wie kleinen Löchern, die so wie diese klassischen 80er-Jahre-Eishockey-Trikots mit den Poren, wo dann noch so völlig kuriose Werbungen drauf sind und sowas.
Ja. So ein Finne, hallo, ich sehe meine 30. Weltmeisterschaft und habe damals irgendwie Jari Kuri bei seinem ersten Länderspiel auch verfolgt. Ja, ja. Oder sonst
so Leute
was.
Sind wie ich hier, absolut.
Und dann, ist echt immer ganz witzig. Und dann aber auch sowas wie, also ich meine, Großbritannien ist halt ja schon so ein Farbtupfer, denke ich mal, in diesem Turnier. Es kann gut sein, dass die gleich wieder absteigen, wobei ich jetzt auch fand, gestern zum Beispiel gegen die Tschechen, die haben das gar nicht so schlecht gemacht. Die Tschechen haben dann Tempo rausgenommen, aber Großbritannien bis jetzt halt nur mit Niederlagen. Aber vielleicht ist es dann für die Fans auch mal eine Möglichkeit, okay, wir sind jetzt einmal bei der A-Weltmeisterschaft dabei, vielleicht geht es dann auch wieder mal hoch, also so ein bisschen ja Fahrstuhl bei Großbritannien, aber dann nutzt du das halt auch mal, um eben dann, die Frage ist halt einfach auch eine geile Stadt, ja, also das musst du dann auch ja, dazu absolut. Sagen, ja, dass du da eine der schönsten Städte Europas einfach hast, wo es auch eine Eishockey-Tradition gibt in dem Land, eine große Eishockey-Begeisterung und dann dieses Turnier.
Ja, und für die meisten halt auch gut zu erreichen. Ne? Du kommst mit dem Zug hin, du hast einen großen Flughafen, es ist halt nicht auf einer Insel. Also es ist schon echt, ja, es ist eine Menge los hier, muss man schon sagen.
Ja, letztendlich war es ein Arbeitssieg. Vielleicht auch für uns eine Erkenntnis, dass wir nicht immer so spielen können, wie wir wollen, um ein Spiel zu gewinnen, sondern spielen, wie wir müssen, um das Spiel zu gewinnen. Das, denke ich, war heute die Lektion.
Harry Kreis, machen wir einen harten Cut nach dem Spiel gegen Polen, schauen wir auf die deutsche Mannschaft und sehen, Bernd, dass es natürlich diese zwei deutlichen Siege gegeben hat, jeweils mit 8 Toren gegen Lettland und Kasachstan, auch aus meiner Sicht deutlicher als erwartet, vor allem das gegen Lettland und dann halt gegen Polen, ja, wie es Harry Kreis auch bezeichnet hat, Arbeitssieg ging im Endeffekt darum, dass du dieses Spiel gewinnst und dass du dir halt die nächsten 3 Punkte holst, den nächsten Schritt in Richtung Viertelfinale machst, aber so spektakulär wie die beiden Partien davor war es jetzt nicht.
Nee, aber ich habe auch an mir selber gemerkt, also ich war natürlich bei Kanada-Finnland auf der Tribüne, ich war in Prag, wie wir jetzt schon mehrmals gesagt haben, aber ich habe parallel auf dem Laptop das deutsche Spiel laufen lassen und ich war da schon so ein bisschen, gerade wenn du dann vor dir siehst, dieses Kanada-Finnland-Spiel und auf deinem Laptop läuft da ein Spiel, was echt ein anderes Niveau hat, habe ich auch so gedacht, boah, das ist aber nicht so gut heute und dann habe ich mal so über mich selber nachgedacht und überlegt, ja, die Ansprüche sind ja aber schon wirklich enorm gestiegen, ne? Dann führst du irgendwann 3-0 und bist irgendwie trotzdem nicht so souverän, wie man es erwarten würde. Und ja, also grundsätzlich kann man sagen, die haben das Spiel gewonnen. Und darum geht's. Es geht hier um Punkte. Und klar ist Polen natürlich, selbst wenn Polen das beste Spiel zeigt, was es in der Lage ist, darf das nicht der Anspruch der deutschen Mannschaft sein, dass man dann nur knapp gewinnt. Aber trotzdem im Grunde genommen sagst du, hey, wir haben 3 Siege in Folge, 4 von 6 gewonnen. Was will man mehr, ne?
Ja, und das ist der Blick auf die Punkte. Wenn wir uns die Mannschaft nochmal anschauen und so ein bisschen Stärken und Schwächen betrachten, dann glaube ich, ist es auch auffällig. Die Stärke ist auf jeden Fall in der Offensive und die Schwäche zu erkennen, vor allem in den Spielen gegen die USA und gegen Schweden, die Rückwärtsbewegung. Ich würde jetzt nicht die Defensive nennen, sondern eben die Rückwärtsbewegung, das ganze Defensivspiel der Mannschaft gegen die Top-Nationen. Und dann ist natürlich die Frage, wer kommt ins Viertelfinale und wird dann ja defensiv besser gespielt oder wird das wieder dann schonungslos aufgedeckt vom Gegner?
Die Frage ist natürlich auch, darf man diese beiden Spiele gegen USA und Schweden wirklich jetzt so 1:1 auf ein mögliches Viertelfinale übertragen? Weil das waren ja auch erst die zweiten und dritten Spiele dieses Turniers. Mittlerweile hat die Mannschaft sich ja auch enorm weiterentwickelt. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die anderen sich auch weiterentwickelt haben. Ist klar, die werden auch anders spielen oder vielleicht noch mehr eingespielt sein. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, ja gut, das hast du 2x1:6 verloren gegen diese beiden Teams, deswegen wirst du im Viertelfinale auf gar keinen Fall eine Chance haben.
Ich kann es immer nur, also immer wieder betonen, klar, wir haben ja eine ausgeprägte Top-Reihe, offensive Reihe, das ist die Reihe um Sakowiak, Peterke und Reichel, aber eben, alle arbeiten hart nach vorne, alle arbeiten hart nach zurück, jeder schießt so auf seine Art und Weise die Tore, manche ist es ein Schuss-Nachschuss, bei manchen ist es ein Angriff. Erfreulich ist, dass wir uns nicht zwingend auf eine Schirmreihe verlassen müssen. Alle leisten einen Beitrag, manchmal alle in einem Spiel. Heute nicht jede Schirmreihe, aber diese Ausgeglichenheit ist schon wichtig.
Das ist schon auffällig bei Deutschland, dass du wirklich, und das haben wir vor dem Turnier ja auch schon thematisiert, egal wie die aufgestellt sind, jetzt ist Reichel natürlich noch mit dazugekommen, aber du hast einfach Reihen, die auch ein bisschen unterschiedlich spielen können und auf unterschiedliche Art und Weise einen Impact haben können. Jetzt zum Beispiel beim Spiel gegen Polen, das 1:0 war dann das Tor von Ehl, da war mal die Reihe Kastner, Ehl, Tuomi auch, die eine Bude gemacht hat, die vielleicht sonst andere Aufgaben hat, auch Unterzahl spielt, das hat Harry Kreis auch betont nach dem Spiel gegen Polen, dass sie da einfach wichtig sind, aber dass sie halt auch stabil sind und dann eben auch 5 gegen 5 was machen können. Und ja, dann denke ich auch der Vorteil für Deutschland im weiteren Turnierverlauf, dass sich eben der Gegner auch nicht so unbedingt auf eine Spielweise einstellen kann, sondern dass da unterschiedliche Elemente kommen.
Ja, und da hat es halt auch erst noch ein bisschen gedauert, ne? Also das ist ja auch das, die haben ja nicht von Anfang an so zusammengespielt. Die Reihen wurden ja in den ersten 3 Spieltagen oder sogar bis zum 4. Spieltag ja auch noch ein bisschen durcheinander gewürfelt. Und jetzt hat sich anscheinend diese Mannschaft gefunden. Das heißt nicht, dass du da nicht nochmal einen austauschen kannst, ne? Aber grundsätzlich hast du jetzt wirklich Reihen, die jetzt mal ein paar Tage und knapp eine Woche so zusammenspielen, was dir natürlich auch weiterhilft.
So viel zur deutschen Mannschaft für heute. Es läuft auf jeden Fall. Es sieht gut aus fürs Viertelfinale. Am Dienstagabend geht's dann gegen Frankreich. Und dann schauen wir in die andere Gruppe und auf das, was kommen kann. Wir tun das, weil es Harry Kreis noch nicht unbedingt so macht.
Ja, ich schaue jetzt nicht wirklich, was die andere Gruppe macht. Ich sehe einfach, dass die Schweizer auch viele Tore schießen. Ein paar Leute da, die gut unterwegs sind. Hirschier, Josi und so weiter. Fiala. Aber nur am Rande, nur weil es mich interessiert, wie die Ergebnisse sind, aber in keinster Weise mehr als das.
Ja, dann machen wir das ein bisschen mehr als das mit dem Blick auf die Gruppe A. Bernd, du hast ja gestern da 2 Spiele gesehen, 1 am Nachmittag und 1 am Abend. Kanada, Finnland, natürlich 2 Schwergewichte. Ja, die Finnen, da muss ich echt noch ein Fragezeichen dahinter machen. Am Anfang fand ich das gut, wie die defensiv gespielt haben, aber dann geben sie das Spiel gegen Österreich aus der Hand, verlieren jetzt auch gegen Kanada. Und ja, Kanada schon im Viertelfinale, die Schweiz schon im Viertelfinale, Tschechien dann am Abend noch mit dem Sieg gegen die Briten. Ja, das sind schon Teams, die ja sehr, sehr schnell unterwegs sind und auch wirklich gut besetzt sind.
Ja, ich finde auch die Gruppe A ein bisschen stärker als die Gruppe B. Ich meine, liegt natürlich ist ja immer so 3 Top-Teams pro Gruppe, aber diesmal fehlt halt Russland. Deshalb hat die deutsche Gruppe ja eigentlich nur 2 Top-Teams. Und man kann ja fast schon die Schweiz mit in diese Riege der Top-Teams nehmen. Dann wären es sozusagen 4:2,5, wenn wir die Deutschen auch halbwegs dazu zählen. Ja, da wird auf jeden Fall egal, wer da kommt, was auf die deutsche Mannschaft zukommen. Ich sehe aber trotzdem bei jedem Team, okay, bei den Schweizern bislang noch nicht, aber bei den anderen sehe ich aber auch ein bisschen Schwächen. Also die Kanadier finde ich teilweise ein bisschen zu wild, so dumme Fouls, ein bisschen zu rumpelig. Die Finnen, ja, ich finde, denen fehlt es an Tiefe. Die haben ja wirklich dieses Jahr wieder, gerade in dieser Saison oder in diesem Jahr, wo ja sehr viele NHL-Leute dabei sind, haben die Finnen ja wieder fast drauf verzichtet. Und ich finde, du hast es in manchen Momenten mit dem gestrigen Spiel dann schon gemerkt, dass da ein Qualitätsunterschied ist, wenn die Kanadier vollkommen. Aber ja, grundsätzlich wird das schon eine enge Kiste, glaube ich, für die deutsche Mannschaft. Oder die Tschechen, ja, ich weiß es auch nicht so recht. Ich fand die natürlich stark und dann ist ja dieses Publikum da. Und gerade diese ersten Minuten, da haben die Briten, die haben mich überrannt. Ne? Also das Publikum hat die natürlich auch getragen. Dann fällt direkt ein frühes Tor. Das ist natürlich, hat die ganze Stimmung so angeheizt. Andererseits, im Endeffekt ist dann auch nicht mehr so viel bei rumgekommen. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Tschechen dieses Jahr nach langer Zeit mal wieder was reißen können.
Gehen wir mal die drei sicheren Viertelfinalisten und den sehr wahrscheinlichen mit Finnland mal durch und bleiben da gleich mal bei Tschechien, die ja natürlich den Heimvorteil haben und jetzt noch Nečas mit dazu bekommen haben. Der ja hat sich so, ich glaube, es waren so 40 Stunden, nachdem er ausgeschieden ist mit den Carolina Hurricanes aus der NHL, war er dann da schon mit dabei auf dem Eis. Du hast schon gesehen, wenn er die Scheibe bekommt, ja, der kann was, das wissen wir natürlich auch. Ist ja noch nicht so viel dabei rausgekommen, aber hat schon ein bisschen aufgezockt. Und vielleicht kommen ja auch noch Pastrnak und Sacha, die sind ja auch raus aus den Playoffs mit den Boston Bruins. Und ja, es wird so von tschechischen Medien berichtet, sind gerade im Gespräch, auch mit den Bruins, mit der tschechischen Nationalmannschaft. Könnte schon sein, dass die am Montag dann da sind und die Mannschaft noch verstärken. Und ich erinnere nur daran, dass Červenka und Pastrnak 2022, als die Tschechen Bronze geholt haben, in einer Reihe gespielt haben. Gut, da war noch der Krejci auch noch mit dabei in dieser Reihe. Aber das wäre dann schon nochmal ein erhebliches Upgrade für die Tschechen, die vorne, finde ich, schon außergewöhnlich gut besetzt sind. Und jetzt haben wir über die NHLer gesprochen, aber du hast da zum Beispiel noch so einen Lukáš Sedlák aktuell in der Reihe mit Červenka, der auch extrem schnell ist. Die beiden haben Chemie. Du hast einfach auch Spieler, die in Tschechien in der vergangenen Saison oder in Schweden oder sonst wo oder in der Schweiz hat einfach in Europa absolute ja, Top-Rollen übernommen haben. Insofern habe ich die Tschechen tatsächlich echt auf dem Zettel für Halbfinale, vielleicht sogar mehr.
Ja, zumal sie ja eben auch so getragen werden von ihrem Publikum, muss man sagen. Also das ist schon wirklich eine extreme Euphorie um diese Mannschaft. Ich mache noch so ein kleines Fragezeichen hinter den Torhütern. Also klar, Lukáš Dostál gehört aktuell rein von den Zahlen her wirklich zu den besseren, hat 92,5 Fangquote und deutlich unter 1,5 Gegentore nur pro Spiel. Aber ja, die ganzen Top-Gegner, sagen wir mal so, da haben die Tschechen jetzt ja nicht mega souverän irgendwie alles gewonnen, ne, muss man sagen. Also klar, die haben 1-0 gegen Finnland gewonnen, das war natürlich gut, aber gegen die Schweiz zum Beispiel haben sie verloren und gegen Kanada spielen sie erst noch. Ich warte erstmal ab, weil die so Zahlen natürlich auch gepusht werden durch so ein 4-1 gegen Großbritannien oder ein 4-0 gegen Österreich dann. Ne? Ja.
Kasche noch in der Offensive mit dabei, Kubalik natürlich, Kempf, Palat, also das macht schon, also macht echt richtig
ja,
Bock.
Und weißt du, was ich ja immer liebe, ist, wir sprechen die Namen ja immer so aus, wie wir denken, dass sie ausgesprochen werden oder so, wie wir halt von Nordamerika vorgeprägt sind, aber ich liebe das ja immer, wenn die Einheimischen dann die Namen aussprechen, gerade so die Stadionsprecher, das war ja letztes Jahr in Finnland auch so großartig, wie dann zum Beispiel den wir irgendwie Joel Armia nennen, würde das irgendwie Joel Armia. Das finde ich aber großartig, wie die Leute hier ausgesprochen werden und auch so, und auch diese tschechischen Namen. Also da geht mir mein Herz auf in die Stadionsprecher, die dann auch so lange ziehen, diese Namen, und dann das Publikum so total abgeht. Herrlich.
Also, die Tschechen aktuell sogar noch mit der Chance auf den Gruppensieg, aber du hast gesagt, die spielen ja noch gegen die Kanadier. Dann nehmen wir die Finnen, die ja noch nicht im Viertelfinale sind. Und da bin ich bei dir. Also erstens, das, was sie die letzten Jahre immer ausgezeichnet hat, dass die eben dann vielleicht auf die NHLer verzichten und dann einfach ein gutes System haben, eine gute Struktur, haben sie vielleicht dieses Jahr auch, aber nicht auf dem Niveau, mit dem halt die anderen Mannschaften kommen, mit NHLern. Und dann zerschießt ihnen die Struktur teilweise und sie können dann halt nicht, selbst gegen Österreich zum Beispiel nicht, als dann 2-2 stand, nicht nochmal den Schalter umlegen und sagen, okay, jetzt spielen wir noch aktiver, sondern es ist dann immer, normalerweise kommen alle 5 Spieler zurück zusammen, Double Swing, um in der Fachsprache zu bleiben, ja, kommen zu 5, fahren die nach vorne, spielen die Scheibe tief, versuchen die dann zu gewinnen und dann ihr Spiel aufzuziehen. Und das funktioniert gegen die Top-Nationen einfach nicht so, weil die Scheibe tief kommt, aber dann halt einfach, ja, die Kanadier zum Beispiel den Puck gewinnen und den wieder rausbringen und dann mit Tempo teilweise die Finnen überlaufen. Insofern bin ich bei den Finnen, und das hat sich jetzt im Lauf der Gruppenphase so entwickelt, aber bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Das erste Spiel war genauso, wie wir die kennen, mit dem 0-0 nach 65 Minuten gegen die Tschechen und dann im Shootout verloren. Und da dachte ich mir auch, boah, die sind wieder defensiv enorm stark, aber jetzt die letzten Eindrücke mit den Niederlagen gegen Österreich und gegen Kanada, ja, also da habe ich die aktuell nicht so auf dem Zettel, muss ich sagen. Und die wären aus meiner Sicht auch ein guter Gegner für Deutschland im Viertelfinale, weil sie halt vielleicht nicht so das absolute Tempo haben, mit dem Deutschland gegen die USA und gegen Schweden Probleme gehabt hat.
Ja, definitiv. Und vor allen Dingen erinnern wir uns mal, wie wir in den letzten Jahren über die Finnen gesprochen haben. Sobald die 1-0 führen, hast du ein Riesenproblem, weil die machen einfach hinten alles dicht und du kommst da gar nicht mehr durch. Und das finde ich bei diesem Turnier bislang überhaupt nicht. Also die haben gegen Österreich 3 Tore kassiert, jetzt 5 gegen Kanada. Und es war gar nicht so, dass ich, also ich meine, die haben ja früh 2-0 geführt direkt gegen Kanada. Und da hätte man ja denken können, oh, oh, jetzt machen die Finnen langsam mal ernst. Ne? Jetzt geht's so in die entscheidende Phase des Turniers und sowas. Und dann haben sie relativ viel zugelassen. Und auch die machen so sinnlose Aktionen, so kurz vor Ende des Drittels. Also das Drittel war schon vorbei. Und dann haut da einer, ich weiß nicht, ob es Mettel war, ich bin mir gar nicht sicher, haut dann Conor Bedard voll in die Bande und wrestelt den so nieder, kriegt dann 2 Minuten komplett sinnlos nach dem Pfiff. Und sowas war ich von den Finnen ja gar nicht gewohnt, die ich ja nicht nur für defensiv so strukturiert und diszipliniert halte, sondern ja gerade auch, was diese dummen, unnötigen Fouls angeht, das war ich von den Finnen gar nicht gewohnt. Und gestern waren wirklich mehrere von diesen Aktionen, wo ich dachte, Junge, was machst du denn da? Das hat doch gar nichts mit dem Spiel jetzt zu tun und gibt dir einfach einen Nachteil danach für die nächsten Minuten.
Ja, ich glaube, Rissanen war es, oder? Mit diesem Check. Wobei, ich finde, sie haben dann auch teilweise gegen Bedard auch gut hart gespielt. Also, den haben sie schon ordentlich rangenommen.
Bedard hatte wenig Freude an dem Spiel.
Ja, genau. Conor Bedard kommen wir später noch ein bisschen genauer. Wer mir bei Finnland gefällt oder wen ich es gönne, sage ich jetzt mal, ist Jesse Puljujärvi. 2 Tore ja jetzt geschossen gegen Kanada. Ihr wisst das, hochgedraftet von den Edmonton Oilers damals in einer überragenden U20-Weltmeisterschaft 2016. Das war diese WM, als Rantanen mit dabei war, als Aho mit dabei war, als Laine mit dabei war, als Roope Hintz, also alles Spieler, die sich dann wirklich in der NHL gemacht haben. Puljujärvi hat das nicht geschafft bei den Edmonton Oilers, ist dann nochmal zurückgegangen nach Europa, hat jetzt nochmal einen Vertrag bekommen bei den Pittsburgh Penguins. Letztes Jahr beide Seiten Hüftoperation mit jetzt ist er 26, also letztes Jahr 25. Also schon nochmal wirklich ein richtiger Blow für den, aber ja, er macht die beiden Buden und wirkt, finde ich, echt. Also der ist sowieso mal auffällig, ja. Markenzeichen, dieses breite Skating und irgendwie schon sehr, sehr präsent durch seine Größe, sein Körpergewicht. Anderes Markenzeichen, die Zunge, die immer draußen ist, so Richtung ja, Nasenspitze.
Ich wollte es gerade ansprechen. Ich habe ja gestern versucht, mit ihm zu sprechen. Also ja. Das war erst natürlich ist es immer so, dass die einheimischen Journalisten mit den Leuten reden. Also dann wird natürlich erstmal auf Finnisch mit ihm gesprochen. Und das ganze Interview stand natürlich so einen Meter zur Seite, weil ich verstehe ja eh kein Finnisch, was soll ich da so nah dran? Und der hat sich das ganze Interview wieder die Oberlippe geleckt. Und dann habe ich den Pressesprecher gefragt, ob ich noch 2 Fragen auf Englisch stellen darf. Habe ich dann versucht, also ich habe die Fragen gestellt, so ist nicht, aber er hat nicht geantwortet. Also irgendwie so ein Wortsätze, das habe ich, deswegen brauchen wir es gar nicht abspielen, ist völlig sinnfrei. Habt es Mehrwert gleich 0. Aber du merkst ihm schon an, dass er gerade nach dieser Niederlage gestern schon geknickt war, weil das eigentlich für ihn so das Spiel war nach dem Motto, jetzt gucken auch die Leute in Nordamerika hin, ne? Und was ist aus Puljujärvi geworden oder so. Ich meine, klar, sie wissen es, weil er in Pittsburgh spielt, aber das war ja trotzdem für ihn, glaube ich, ein wichtigeres Spiel als die anderen. Dann macht er die 2 Tore, hat auch sehr emotional gejubelt, war ja auch noch einmal im Fokus, wo er da diesen Stockstich bekommt und sowas und war so ein bisschen so der Mann des Spiels bis dahin. Und dass du das dann trotzdem wieder 3-5 verlierst und jetzt sogar ins Viertelfinale zittern musst, hat ihn extrem mitgenommen. Also der war da 0,0 Selbstvertrauen, habe ich das so in der Mixzone erlebt. Also vor mir stand, ich weiß nicht, ob ich so einschüchternd war, ehrlich gesagt, aber da kam halt gar nichts. Das war irgendwie, ein bisschen stranger Auftritt, ehrlich gesagt.
Ja, die Finnen haben jetzt 7 Punkte, die Dänen können noch auf 9 kommen, also die haben nur noch ein Spiel, müssten das gewinnen, dann hätten sie 9 Punkte und die Österreicher könnten...
Die Dänen sind auch eine totale Enttäuschung, oder? Was spielen die denn für ein kurioses Turnier, bitte?
Also, ja, aber die haben das direkte komisch. Duell jetzt gegen, gut, die spielen halt jetzt gegen Finnland, ne? Also die könnten mit dem Sieg gegen Finnland, ich glaube nicht dran, ehrlich gesagt, aber die könnten da vorbeiziehen an Finnland in der Tabelle, ne?
Ich glaube eher an die Österreicher, ehrlich gesagt, weil Österreich hat nämlich noch deutlich einfachere Spiele, die spielen auch gegen Norwegen und Großbritannien.
Wenn die beide gewinnen, haben die 10
dann
Punkte.
Sind die punktgleich, genau. Mit den Finnen und die haben das direkte Duell gewonnen.
Ja, genau. Ja, wobei Finnland kann ja auch noch auf 13 kommen. Also die haben noch 2 Spiele. Ne? So ist es ja nicht, aber jetzt sind sie bei 7 Punkten. Ja.
Aber ich glaube nicht, dass die Finnen die Schweiz schlagen. Ne?
Ja, ich bin ja genauso skeptisch wie du, aber ich sage trotzdem, ich traue Finnland dann auch wieder zu, in so einem Spiel gegen die Schweiz oder auch in einem Viertelfinale zu 0 oder zu 1 zu spielen, Zetteri hinten mit einer guten Leistung im Tor und dann defensiv wieder. Also ich würde es ja auch nicht komplett abschreiben. Ich sag bloß, von diesen 4 Top-Teams in Gruppe A machen sie, finde ich, den schlechtesten Eindruck.
Definitiv, ja.
Dann schauen wir auf die Kanadier. Du hast diese eine Aktion von Bowen Byram schon angesprochen gegen Jesse Puljujärvi. Also Puljujärvi zieht vors Tor, Byram gibt ihm erst so einen Stockschlag und dann halt zwischen die Beine. Und das ist eine klarere Spieler- oder Disziplinarstrafe. Musste dann auch runter. Also irgendwie so ein bisschen überhart. Wir erwarten, glaube ich, von Kanada immer, dass sie groß aufzocken bei so einem Turnier, aber sie haben halt auch so Spieler dabei wie in Brandon Tanev, wie einen Michael Bunting, die einfach ja dafür da sind, an der Bande die Arbeit zu machen, die Scheibe irgendwie auszugraben, Brandon Hagel, und dann eben halt vielleicht doch den Skilled Guys, die mit dabei sind, mit einem Tavares, mit einem Bedard zum Beispiel, den Puck zu geben. Also die haben schon auch wieder so eine Mannschaft, die für so ein Turnier ja einfach auch zusammengestellt worden ist und eben nicht nur Edeltechniker à la McDavid, McKinnon, Crosby und sonst was, was man vielleicht erwartet von Kanada.
Ja, und vor allen Dingen ist es eine Mannschaft, die sich ja auch erst finden musste. Vergessen wir nicht, dass die ja nicht so eine Vorbereitung haben wie die anderen Teams, wie die europäischen Teams. Die kommen hier hin, machen zwei Trainings und spielen dann. Und ich fand, das hast du am ersten Spieltag gegen Großbritannien gemerkt. Danach kam relativ souveränes 5-1 gegen Dänemark. Aber dann vergessen wir bitte nicht dieses 7-6 gegen Österreich, wo sie 5 Tore im letzten Drittel kassieren. Danach, ja, ich glaube, so langsam kommen sie ins Rollen. 4-1 gegen Dänemark, jetzt halt 5-3 gegen Finnland. Aber es kommen natürlich auch noch zwei schwere Spiele. Ne? Die spielen jetzt noch gegen die Schweiz und gegen Tschechien, die haben sie bestimmt auch noch nicht gewonnen. Also Top-Favorit würde ich nicht sehen bei den Kanadiern, ehrlich gesagt.
Du hast gerade gesagt, Jesse Puljujärvi eher ein bisschen kurz angebunden. Du hast auch mit Connor Bedard gesprochen. Der spielt auch lieber Eishockey, als dass er Interviews gibt, oder?
Definitiv.
Ja, also Connor Bedard, was macht er für einen Eindruck auf dich jetzt abseits des Eises? Ich meine, auf dem Eis hat er 5 Tore gemacht. Bis jetzt steht immer noch so bei gutem Tor pro Spiel bei allen IHF-Turnieren insgesamt, also Weltmeisterschaft U20 und U18-Weltmeisterschaft, ist brutal, wenn du halt über ein Tor pro Spiel schießt. Aber jetzt die letzten Spiele auch nicht mehr so auffällig, finde ich.
Nee, ich fand ihn auch gegen Finnland überhaupt nicht gut. Also er hat relativ früh eine Strafe bekommen, wo dann ein Gegentor gefallen ist. Und danach hat er, das hat mich ja so ein bisschen verkrampft. Das hat mich fast an Peterka erinnert in diesem zweiten und dritten Spiel, wo er dachte, ich muss jetzt hier was reißen und geht dann auch mal alleine und verliert den Puck. Und die Finnen sind ihn natürlich auch sehr hart angegangen. Also nicht nur nach den Pfiffen, sondern auch, Entschuldigung, auch im Spiel. Also die hatten sich von vornherein schon gesagt, der kleine Zauberjunge hier, der macht uns hier nicht lächerlich, ne? Den gehen wir mal richtig auf die Nerven und waren auch überhart teilweise gegen ihn, muss ich sagen. Und Eindruck sonst, ja, also du merkst ihm natürlich an, dass er langsam so ein bisschen, glaube ich, genervt ist von diesem Rummel um ihn, weil ihr müsst ja wissen, das ist ja hier nicht so wie in Nordamerika, wo halt die Reporterinnen und Reporter einmal in die Kabine dürfen für, weiß ich jetzt nicht, 10 Minuten und dann stehst du da einmal in der Runde und gibst dein Statement ab in 25 Mikrofone und dann ist gut, sondern hier musst du einen langen Gang gehen vom Eis in die Kabine und du gehst erst an den TV-Leuten vorbei, dann gehst du an den Print-Leuten vorbei und ihr könnt euch ja vorstellen, das kanadische Fernsehen will jedes Mal mit ihm reden, das IHF, der hat ja quasi eine eigene Kamera da, will jedes Mal mit ihm reden, dann immer der jeweilige Gegner, wollen die Leute natürlich auch mit ihm reden, die wollen einen Lob hören, wie fand denn unsere Mannschaft, bla bla bla, und dann kommt er zu den Printleuten und dann steht er nochmal an 3 Stationen, das heißt, der Weg für diesen 18-jährigen Jungen dauert immer locker eine Viertelstunde und der muss 5-6 Mal immer wieder das Gleiche erzählen und das nach jedem Spiel, weil ja immer wieder andere Leute da sind, die ihm eigentlich dieselben Fragen stellen und ja, da merkst du ihm schon an, dass er sich auch denkt, oh Leute, lasst mich doch mal in Ruhe, lasst mich doch mal Eishockey spielen.
Jetzt das nächste Spiel für die Kanadier am heutigen Sonntagabend und da gibt es dann das Duell, ich würde sagen das Spitzenspiel in der Gruppe zwischen Kanada und der Schweiz, 20.20 Uhr in Prag und da trifft Connor Bedard ja auf Filip Kurashev und die beiden kennen sich nicht nur aus Chicago, die sind sogar, wie er gesagt hat, gut befreundet und ja, wir hören mal Connor Bedard über die Vorfreude auf das Spiel gegen die Schweiz und vor allem gegen Kurashev.
It's good, yeah. I mean, we're pretty close and play together all year, so it should be fun. Great player, great guy, works really hard, loves to play, and, you know, we became pretty close throughout the year, so, you know, good friend of mine, and, you know, I love playing with him, so it should be fun.
Also, sollte ein spaßiges Spiel werden für Bedard gegen Kurashev, Kanada gegen die Schweiz, und auf diese Partie freue ich mich echt extrem, weil da müssen die Schweizer dann auch nochmal, ja, zeigen, aus welchem Holz sie wirklich geschnitzt sind.
Stark. Sehr stark.
Also am heutigen Sonntagabend diese Partie. Und wir haben eben da auch noch schon so ein paar wichtige Spiele. Eben Schweiz gegen Kanada noch, Schweiz gegen Finnland dann noch. Wir haben noch Kanada gegen Tschechien. Also da kann sich in der Reihenfolge noch was tun. Noch einmal die Schweiz, Kanada und auch Tschechien schon qualifiziert fürs Viertelfinale. Da geht es um die Reihenfolge. Und wahrscheinlich kommt der Gegner der deutschen Mannschaft aus diesem Trio. Na, also lohnt sich, diese Mannschaft nochmal genauer zu betrachten. Ich würde trotzdem ganz gern noch aus dieser Gruppe über Österreich noch ein bisschen reden. Ja. Denn das ist schon Ja, eigentlich geil, was die spielen. Richtig geil. Ne? Holen das Spiel gegen Kanada noch auf. 1-6, 6-6. 5 Tore im dritten Drittel. Größtes Comeback der WM-Geschichte. Verlieren dann zwar in der Verlängerung, holen aber 3 Punkte gegen Finnland. Und das war wieder so ein Comeback. 0-2 zurück. 3 Tore geschossen und das letzte natürlich 0,2 Sekunden vor dem Ende. Überragend. Und
vergessen wir mal nicht, dass die vorher gegen die Schweiz ja auch schon so stark waren. Genau. In der letzten Minute genau. In Unterzahl dann das 6-5 kassiert haben. Oder 5-6 aus ihrer Sicht. Sonst hätten sie da auch schon einen Punkt geholt.
Ja, und jetzt muss man aber auch sagen, also so gut das jetzt war gegen die größeren Nationen, jetzt kommt halt Norwegen, jetzt kommt halt Großbritannien. Vor dem Turnier dachten viele in Österreich, oh, es gibt wieder ganz am Schluss ein Abstiegsendspiel gegen Großbritannien, so wie letztes Jahr gegen Ungarn, als sie erst nach dem Penaltyschießen dann gewonnen haben. Es sieht dieses Mal sogar noch aus, als könnten die ins Viertelfinale oder könnten zumindest mal so Platz 5, 6 machen, was ja völlig ungewöhnlich ist für die Österreicher, die eigentlich immer hinten drin hängen. Und ich sag tatsächlich, ich traue es dieser Mannschaft zu, auch noch wirklich ein Wörtchen mitzureden ums Viertelfinale.
Traue ich auch absolut zu. Das große Problem für die Österreicher war natürlich, dass sie direkt dieses erste Spiel gegen Dänemark so krachend verloren haben mit 1-5. Und ich habe gestern mit zwei sehr netten österreichischen Kollegen gesprochen aus Wien. Und die haben gesagt, das große Problem dieses Jahr war, dass es mal wieder das Finale gab, Salzburg gegen KAC. Das gab es lange nicht. Also klar, immer war eine Mannschaft der beiden im Finale, aber halt lange nicht beide. Und in diesem Kader sind natürlich relativ viele Spieler, die genau von diesen beiden Teams kommen. Und dann hast du natürlich auch keine richtige Vorbereitung in dem Sinne gehabt. Es war so ein bisschen quasi wie bei den Kanadiern. Die Österreicher kamen ja beim Turnier an, hatten so gut wie gar nicht zusammen trainiert, so gut wie gar nicht zusammen Testspiele gemacht. Also wenn wir uns das mal angucken, du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler aus Salzburg und 1, 2, 3, 4, 5 aus Klagenfurt. Das heißt, der Großteil der Mannschaft, also wir reden über 13 Leute, wenn ich richtig rechnen kann, kommen halt von diesen beiden Teams und konnten dann wirklich erst 2, 3, 4 Tage vor der WM so richtig dazukommen. Und das hast du im ersten Spiel noch gemerkt. Da gab es halt dann dieses 1-5 gegen Dänemark und dann wurde es halt aber auch schon besser. Schon, also wie gesagt, die angesprochenen Spiele gegen die Schweiz, dann gegen Kanada und dann gegen Finnland war natürlich stark. Dass du jetzt gegen Tschechien nochmal 0-4 verlierst, okay, da sagten die Kollegen sogar gar nicht so schlecht, weil dann sind die vor den beiden Spielen jetzt gegen die unteren Teams nochmal wirklich geerdet und wissen, dass sie jetzt nicht auf einmal ein Top-Team sind. Aber wenn sie diese beiden Spiele gewinnen, die Österreicher gegen Norwegen und Großbritannien, sind da auf einmal 10 Punkte und mit 10 Punkten kannst du in dieser Gruppe wirklich weiterkommen dieses Jahr.
Ja. Das finde ich auch ganz interessant, so mit der Tatsache, dass eben die Playoffs einfach so lang noch in die WM-Vorbereitung reingehen. Wenn wir nochmal kurz zu Finnland zurückspringen, da ist nur ein Spieler von Tappara Tampere mit dabei im Kader. Ne? Also die Finnen machen das anders. Die haben natürlich einen ganz anderen Pool an Spielern als die Österreicher. Die Österreicher können nicht sagen, ja, hey, komm, die Salzburger und die Klagenfurter, die spielen so lang, die lassen wir jetzt zu Hause, die nehmen wir nicht mit. Dann fehlt ja halt wirklich der halbe Kader. Ja, das geht halt einfach nicht. Aber also gerade so ein paar Spieler, die auch einen Impact haben auf dieses Turnier, also Peter Schneider jetzt zum Beispiel, der Salzburger, der eben da in dem Spiel gegen Kanada dann so groß aufgespielt hat im dritten Drittel. Ja, man merkt dann schon, dass er sich erstmal da so zurechtfinden musste bei diesem Turnier. Und das funktioniert jetzt für die Österreicher. Und sie haben halt, also Rossi hat sich, finde ich, auch gefunden in seiner Rolle.
Ja, aber hat, auch übermotiviert, hatten wir ja drüber gesprochen.
Genau, ne? Am Anfang, aber ich finde, dass er jetzt die letzten Spiele gar nicht mehr so auffällig war, aber halt einfach so sein Ding trotzdem sauber gespielt hat, ne? Und am Anfang war er irgendwie, dachte er, muss alles machen und er muss gar nicht alles machen in der Mannschaft, weil die schon auch ordentlich besetzt ist noch, auch in der Tiefe. Und dann nicht vergessen, Rheinbacher und Kasper hätten die eigentlich auch noch. Klar, das sind jetzt Spieler, die, also Rheinbacher ist verletzt, Kasper spielt noch AHL-Playoffs mit den Grand Rapids Griffins, aber und auch perspektivisch kann es gut auch mal sein, dass du einen Rossi bei einer Weltmeisterschaft halt nicht hast, weil der vielleicht noch in den Playoffs mit dabei ist. Aber kannst du sagen, okay, das sind nochmal ein Stürmer, nochmal ein Verteidiger mehr mit dazu. Und dann natürlich ein Rheinbacher, der auf dem Niveau natürlich der First-Pairing-Verteidiger ist. Also es sieht schon für die Zukunft gar nicht so schlecht aus für die Österreicher. Finde ich auch ganz cool. Also wenn wir mal die deutschsprachigen Nationen uns anschauen, wie die unterwegs sind mit Schweiz, Österreich und eben Deutschland, macht finde ich Spaß, denen auch zuzuschauen.
Ja, aber muss ja irgendwann auch passieren. Also ich meine, das ist eine absolute Wintersportnation, der auch Geld gibt. Ich habe mir schon bei unserer großen Gruppenvorschau gesagt, dass ich ein bisschen komisch finde, dass Österreich als so eine Wintersportnation, wo es ja auch ordentlich Hallen gibt und sowas, dass da die im Verhältnis zu Deutschland und der Schweiz so hinterherhinken und mal sehen, ob es jetzt besser wird. Ich meine, wir haben auch schon oft genug über die Red Bull Akademie gesprochen, dass so die größten österreichischen Stars noch nicht mal daherkommen. Also, aber dass grundsätzlich zumindest die Breite besser wird durch so ein Leistungszentrum, das war ja auch nur eine Frage der Zeit.
Also Tschechien, Schweiz, Kanada, Finnland, das sind die ersten vier in Gruppe A. Dänemark, Österreich kommen dahinter theoretisch noch mit der Chance aufs Viertelfinale. Und in der deutschen Gruppe Deutschland Zweiter hinter den Schweden, dann die Slowakei und die USA. Wobei man sagen muss, Schweden, Slowakei und USA haben jeweils ein Spiel weniger als Deutschland. Lettland auch noch mit einem Spiel weniger, aber Deutschland jetzt mit 12 Punkten aus 6 Spielen und eben dem abschließenden Spiel dann noch gegen Frankreich. Und Deutschland, klar, die beiden 8-Tore-Siege gegen Lettland und Kasachstan spielen da eine große Rolle, aber 28 Tore, also die beste Offensive aktuell, allerdings auch schon 21 Gegentore und das werden wir weiterhin verfolgen im Turnier, ob sie sich dann in einem Viertelfinalspiel, wo es dann gegen den großen Gegner geht, defensiv steigern können. Grüße nach Prag zu Bernd Schwicker.
Ja, haben wir dann noch.
Machst du dir jetzt ein Bier auf, oder was? Was ist das für eins?
Nee. Ich muss das gleich noch schreiben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Dein Gedächtnis ist ja auch nicht mehr das Beste in deinem Alter. Wir machen doch immer den schönen Spaß. Was kosten denn die Sachen im Fanshop? Und ich habe natürlich die Preisliste abfotografiert. Und wir gehen jetzt nicht alles durch, keine Sorge. Aber was glaubst du denn, was kostet denn hier der ganz normale Puck? Also einfach ein klassischer Fanartikel, Puck mit WM-Logo drauf. Was glaubst du denn, was kostet der denn?
Sind wir da mittlerweile bei so irgendwie 20 Euro angelangt.
Nicht ganz, ja, der ganz normale Puck kostet 11,60 Euro, okay, was ich aber auch schon einen harten Kurs finde. Ja, aber es gibt noch den Puck in der Giftbox, der ist ein bisschen spektakulärer. Was glaubst du denn, was der kostet?
15,37 Euro.
Nee, im Moment habe ich mir zu rechnen, Moment mal ganz kurz, ich muss ja kurz umrechnen. Moment, überbrück nochmal kurz. Dann sage ich dir.
Aber was ist der Kurs nochmal für ein Bier? Na,
ja, also kann ich sagen, das kann ja gar nicht sein. Also ich sehe hier gerade, wie kostet der ernsthaft 50 Euro? Der kostet 1290 Kronen. Und ich habe mir jetzt mal so aufgeschrieben, dass 25 Kronen ungefähr ein Euro sind. Bin ich jetzt bescheuert? Doch, anscheinend kostet dieser Puck, wenn der in so einer kleinen Box dazu ist, 50 Euro. Oder ganz genau gerechnet 51,60 Euro. Soll ich dir einen mitbringen?
Gerne, ja. zahlen die Start Next Crowdfunder.
Ja, sehr gut. Mini-Stick, also wirklich so ein billiges, kleines Plastikding mit dem Logo drauf.
24, keine Ahnung. Nee,
15,60 Euro. 15 Euro, doch 15,60 Euro, genau. Aber die Preise sind schon hart. Was aber echt cool ist, es ist ja direkt neben der Halle so ein Einkaufszentrum. Und dort hat CCM als Ausstatter der tschechischen Nationalmannschaft nochmal eigene Fanshops. Und da kannst du dann auch so eigene Pucks kaufen und ganz viele Karten. Also wer Sammelkarten interessiert ist, hier hinkommen. Es gibt ohne Ende NHL-Karten aus den letzten Jahren, auch aktuelle. Und es gibt auch, da habe ich mir erstmal 5 Päckchen gekauft, die mache ich aber jetzt zu Hause auf, Päckchen, eine eigene Sammelserie von der tschechischen Nationalmannschaft. Da bin ich immer sehr gespannt. Vielleicht ist das eine Legenden bei, also eine Jager-Tschechien-Karte würde meiner Sammlung noch sehr gut tun. Aber ich weiß noch nicht, was drin ist, muss ich mal gucken.
Schön, wunderbar. Schick mal Fotos.
Ja, ich habe doch, das Puck-Foto habe ich ja bei Instagram reingestellt.
Ja, genau. Ja, dann schaut mal bei Instagram, entweder beim Bernd selber oder eben auch bei Bissl Hockey. Ja, und dann kriegt er da auch ein bisschen was mit von der Stimmung in Prag. 10 Minuten Eishockey, dann morgen wieder, ja, für alle, die schon crowdfunden und damit dabei sind. Ich glaube, da sprechen wir dann ausführlich auch über die Edmonton Oilers, die ausgeglichen haben in der Serie 3-3. Und da wird möglicherweise ein gewisser Leon Dreisaitl auch ein Top sein. Am Montag ja immer unsere Tops und Flops und dann jetzt nicht nur von der Weltmeisterschaft, sondern eben auch aus der NHL, der genauere Blick in die NHL Playoffs. Wer als Crowdfunderin oder Crowdfunder bei Startnext mit dabei ist, kurze Nachricht an mich. Ich leite euch dann die 10 Minuten Eishockey weiter. Und wenn wir die nächste Stufe knacken, und da brauchen wir noch so rund 60 Euro dafür, wenn wir die nächste Stufe des Crowdfundings knacken, dann gibt's die 10 Minuten Eishockey auch für alle, die hier unterstützt haben im September und Oktober, wo es dann wieder richtig heiß hergeht, für alle eben kostenlos. Der Dank geht heute an Marian Robert, an Florian, an Kai, an Thomas, an Christian, an Jürgen, an Ingo, an Markus, Marian, Julian und Tobias. Sie alle haben über startnext.com/WM2024 diesen Podcast unterstützt. Ihr könnt das weiter tun bis zum Ende des Turniers, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Schöne Grüße nach Prag.
Schöne Grüße in die Heimat, Herr Fetzer.
Danke und danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann in den 10 Minuten Eishockey am Montagmittag wieder. Ciao, ciao.
Tschö.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.